Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 2, und wir wollen heute auf das ganze Kapitel, also auf die Verse 1 bis 25 hören. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn, und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein, und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils, und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind, und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach: Es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn, und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus. Und siehe, 2 hebräische Männer stritten miteinander. Und er sprach zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao. Und der trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich an einen Brunnen. Aber der Priester in Midian hatte 7 Töchter. Die kamen, um Wasser zu schöpfen, und füllten die Tränkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und jagten sie fort. Aber Mose erhob sich und kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe. Und als er sie zu ihrem Vater Reguel, und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er: Warum seid ihr heute so bald wiedergekommen? Und sie sprachen: Ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten gerettet, und er schöpfte uns auch Wasser genug und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Und wo ist er? Warum habt ihr den Mann dort gelassen? Ruft ihn her, dass er mit uns Brot isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Und sie gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Gersom, denn er sprach: Ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Aber viele Tage danach starb der König von Ägypten, und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an. Soweit das Wort des lebendigen Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Gott gegen den Pharao. Und mittendrin das Volk Israel. Ja, gleich im ersten Kapitel von 2. Mose ging es richtig zur Sache. Wir haben das vor 2 Wochen gehört. Und wir haben dort im ersten Kapitel 3 der 4 Hauptpersonen des Buches kennengelernt. Ja, da war erstens das Volk Israel. Aus der Großfamilie von Jakob war ein ganzes Volk geworden. Ein Volk ohne eigenes Land. Ja, obwohl Gott ihren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte, ich werde euch ein Land geben, euren Nachkommen, hatten sie keins. Und stattdessen lebten sie in Ägypten. Und was zunächst so ein gutes Nachbarschaftsverhältnis war, Israeliten und Ägypter, das wurde plötzlich erbitterte Feindschaft. Denn das Volk Israel, das war immer größer geworden. Und irgendwann haben sich die Ägypter überlegt, Mist. Wenn die Israeliten weiter so wachsen, dann werden sie richtig zur Gefahr. Dann könnte es ja passieren, dass sie sich mit einem anderen Volk verbünden und uns aus unserem Land vertreiben. Und außerdem dachten sie sich, naja, die Israeliten sind gute Arbeitskräfte, wir haben viel zu tun, also stellen wir sie doch einfach für unsere Arbeiten an. Sie begannen so, die Israeliten zu unterdrücken. Ja, die Männer mussten harte Zwangsarbeit verrichten. Und als das nicht klappte, als das Volk trotzdem immer weiter wuchs, da gingen die Ägypter sogar gegen die Bevölkerung selbst vor. Dann war da der Pharao, die zweite Hauptperson. Ja, der Pharao, der König von Ägypten, der verstand sich selbst als Gott. Und von ihm stammte der Plan, das Volk Israel klein zu halten. Ja, erst dieser Zwangsarbeitsplan, ich lasse die Männer einfach für mich arbeiten, dann werden die Familien nicht mehr so viele Kinder bekommen. Und als das nicht funktionierte, reagierte er, indem er eben befahl, die israelitische Bevölkerung klein zu halten. Und als das auch immer wieder schief ging, befahl er seinem eigenen Volk, den Ägyptern, die kleinen hebräischen Jungen zu nehmen und sie in den Nil zu werfen. Und die dritte Hauptperson ist Gott, der Gott Israels. Der Gott, der von sich sagt, ich bin der einzige Gott, den es gibt. Ich bin nicht nur der mächtigste aller Götter, sondern ich bin der einzige Gott. Der Gott, der den Vorfahren des Volkes, Abraham, Isaak und Jakob, versprochen hatte, ich werde euch reich segnen. Und jetzt hält er sich erstmal verborgen. Ja, seinem Volk geht es von Tag zu Tag schlechter. Und vermutlich haben sie sich mehr als einmal diese bohrende Frage gestellt, wo ist eigentlich Gott? Gott, wo bist du? Wo ist er, wenn wir stundenlang in der brütenden Hitze Zwangsarbeit machen müssen? Wo ist er, wenn die Ägypter in unser Haus stürmen, unsere Neugeborenen wegnehmen und sie in den Nil schmeißen? Gott, wo bist du? Gott war da in Kapitel 1. Wir haben gelesen, dass er die Hebammen segnete, als sie sich weigerten, die Neugeborenen zu töten. Und doch war er für die Israeliten unsichtbar. Sein Handeln war nicht sichtbar. Ja, warum wirft er nicht einfach Feuer vom Himmel oder kommt mit seinem kleinen Finger aus dem Himmel runter und zerquetscht den Pharao einfach mal? Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat einen Plan. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das sagt, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen. Ich glaube, das stimmt nicht immer, aber das stimmt oft. Und so ist es auch hier. Gott hat einen Plan, er hat eine Rettungsmission. Aber die geht nicht schnell, fertig, aus, zack, bumm. Sondern sie dauert. Sie verlangt Vertrauen. Aber am Ende von dieser Rettungsmission wird Gott zeigen, dass er stärker ist als der angeblich gottgleiche Pharao. Mein Thema für heute Morgen ist, Gottes Rettungsmission beginnt. Und ich habe 4 Punkte. Erstens, Gott rettet, weil er es versprochen hat. Zweitens, Gott rettet, deswegen gib nicht auf. Drittens, Gott rettet, auch wenn er Umwege nimmt. Und viertens, Gott rettet, indem er einen Retter schickt. Gottes Rettungsmission beginnt. Erstens, Gott rettet, weil er es versprochen hat. Zweitens, Gott rettet, deswegen gib nicht auf. Drittens, Gott rettet, auch wenn er Umwege nimmt. Und viertens, Gott rettet, indem er einen Retter schickt. Und anders als sonst möchte ich heute nicht vorne beginnen, mit euch den Abschnitt anzugucken, sondern ganz hinten. Mit den letzten 3 Versen. Ich lese ab der Mitte von Vers 23 bis zum Ende. Dort heißt es, und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Ich glaube nicht, dass wir das so verstehen müssen, als wäre das zeitlich ganz am Ende passiert. Ja, es war nicht so, dass erst das ganze Unheil kam, viele Jahre ins Land ging und dann ganz am Ende merkt Gott plötzlich, stimmt, ich habe ja noch ein Volk da auf der Erde, was gerade in Ägypten lebt und ja, jetzt werde ich ihm mal helfen. So war es nicht. Ich glaube, diese Verse sind eine Zusammenfassung von all dem, was Gott getan hat, während diese ersten beiden Kapitel passiert sind. Das Volk leidet, das Volk fragt sich, wo ist Gott? Und Gott sieht sie, er hört sie, er erbarmt sich. Und das alles, das ist die Begründung, weil er sich an seinen Bund erinnert, den er mit ihren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob gemacht hat. Ja, ist noch nicht so lange her, da waren wir freitagsabends mit dem Jugendkreis mal länger hier. Und haben wir rübergeschaut in die Moschee und es war Ramadan, deswegen waren die dort alle zusammen. Und man konnte sehen, wie die Muslime inbrünstig und lang gebetet haben, voller Hingabe und Inbrunst. Und ich musste mal wieder daran denken, wie viel besser unser Gott ist als Allah, der Gott des Islams. Und einer der größten Unterschiede zwischen unserem Gott und Allah ist, dass Allah willkürlich ist. Ja, Allah guckt sich dein Leben an und sagt sich, du lebst gut und dann stirbst du und dann kommst du vor Allah. Und dann sagt Allah, ja, lass ich den jetzt mal in den Himmel oder nicht? Deine Chancen sind besser, wenn du gut gelebt hast, aber sicher gehen kannst du da nicht. Das entscheidet Allah nach Lust und Laune. Der Gott der Bibel verspricht dir mit einem Eid, dass wenn du an ihn glaubst, dass du dann ganz sicher gerettet bist. Ja, er gibt dir sein Wort, er verspricht dir etwas, er verbirgt sich dafür. Eigentlich ist er ein Gott, der tun und lassen kann, was er will. Aber dann bindet er sich an sein Wort und sagt zu dir, ich segne dich, wenn du mein Kind bist. Ich verpflichte mich dazu, ich verspreche dir das. Ich mache mit dir einen Bund. Ich sage nicht mal einfach so zwischen Tür und Angel, ich finde dich ganz gut, ich möchte dich segnen, sondern ich verspreche es dir. Und wenn wir jetzt hier in Vers 24 lesen, dass Gott sich an seinen Bund erinnerte, dann meint das genau das. Gott hatte es den Vorfahren der Israeliten versprochen und mit einem Bund besiegelt. Und deswegen konnte Gott gar nicht anders, als jetzt sein Volk zu segnen und mit seiner Rettungsmission zu beginnen. Mein erster Punkt, Gott rettet, weil er es versprochen hat. Wir springen jetzt vom Ende an den Anfang des Kapitels. Und jetzt gehen wir es der Reihe nach durch. Denn in diesem Kapitel sehen wir, wie Gott zumindest damit beginnt, sich über sein Volk zu erbarmen. Ja, in Kapitel 1 hatten wir ganz generell gelesen, wie schlimm die Situation des Volkes war. Und jetzt zoomt der Erzähler sozusagen von dem großen Bild auf eine Familie. Die Verse 1 und 2. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Ja, mitten in dem ganzen Leid, aus Zwangsarbeit, aus Verfolgung und aus Kindertöten, verlieben sich 2 Nachkommen, Levis, ineinander, heiraten und bekommen Kinder. Und genau letzteres wird jetzt zum Problem. Denn seit kurzem hat der Pharao befohlen, jeden neugeborenen Jungen im Nil zu ertränken. Ja, wahrscheinlich hat jede Familie gehofft, hoffentlich ist es ein Mädchen. Wenn es ein Junge war, war das Entsetzen groß. Die Mutter sah, dass er gut war oder dass er schön war, lesen wir hier. Wahrscheinlich bedeutet das ganz einfach, dass die Mutter gesehen hat, dass er lebensfähig ist. Denn in einer Zeit, wo ungefähr die Hälfte aller Neugeborenen ziemlich bald nach der Geburt gestorben war oder sind, war das ein entscheidendes Kriterium. Ist dieses Kind überhaupt überlebensfähig? Und bei diesem Neugeborenen war das der Fall. Und dann versuchte die Mutter irgendwie 3 Monate lang das Kind zu verstecken. Und nach 3 Monaten kommt sie zu dem Schluss, es geht nicht länger. Ich weiß nicht warum, vielleicht fing es dann zu laut an zu schreien. Hatte sie zu sehr diese Angst gepackt, die Nachbarn könnten was mitkriegen. Und sie schmiedet einen verzweifelten Plan. Ja, für das Kind baut sie eine Kiste, macht die Kiste wasserdicht, legt das Kind hinein. Und setzt die Kiste am Ufer des Nils aus. Warum hat sie das gemacht? Ja, wir wissen es nicht genau. Vielleicht hoffte sie einfach, dass genau das passieren würde, was später passiert ist. Nämlich, dass eine Ägypterin kommt, das Kind sieht, sich über das Kind erbarmt und dann ist zumindest das Kind gerettet. Ja, wir wissen aus ähnlichen Geschichten der umliegenden Völker um Israel herum, aus einer ganz ähnlichen Zeit, dass es damals wohl der normale Weg war, wenn man ein Kind bekommen hatte, was man einerseits behalten wollte, von dem man wollte, dass es am Leben bleibt, aber was man aus irgendeinem Grund nicht länger versorgen konnte, dass man das dann ausgesetzt hat in ein Körbchen, in einem Fluss und eben gehofft hat, dass es irgendjemand anders findet. Man liest diese Verse so einfach, ja, ist ja lang her, aber das ist ein Familiendrama. Ja, und es ist nur eines von unzähligen, unter dem das Volk Israel damals zu leiden hatte. Es war eine absolute Verzweiflungstat. Und was dann passiert, ist fast unglaublich, um wahr zu sein. Nicht irgendeine Ägypterin findet das Kind, sondern die Tochter des Pharao höchstpersönlich. Und sie möchte es sogar behalten. Und die Mutter des Kindes war so weise gewesen, die große Schwester so in der Nähe zu postieren und das Körbchen beobachten zu lassen. Und die große Schwester bietet dann der Prinzessin an, es bei einer Amme abzugeben, die die wahre Mutter ist, und es dort stillen zu lassen. Und gesagt, getan, das Kind durfte mit Erlaubnis der Tochter des Pharao die ersten Monate bei seinen eigenen Eltern aufwachsen. Und der Witz ist, die Eltern bekamen sogar noch Geld dafür aus der Schatzkasse des Pharao. Ja, eigentlich hatte der Pharao ja befohlen, alle Kinder töten zu lassen. Und jetzt bekam eine Familie Geld dafür, ihr eigenes Kind, ihren eigenen Jungen aufzuziehen. Gottes Rettungsmission startet also, indem er sich über eine einzige Familie erbarmt. Aber woher weiß man eigentlich, dass Gott hier seine Finger im Spiel hat? Ja, dass Gott sich erbarmt, das lesen wir erst ganz am Ende des Kapitels. Hier wird er mit keinem Ton erwähnt. Gott wird hier nicht erwähnt, aber er hinterlässt seine Fußspuren in dieser Geschichte. Spannend ist zum Beispiel das Kästchen, in das Mose gelegt wird. Hier steht das gleiche Wort im Original wie im ersten Buch Mose, als es um einen anderen Kasten geht. Auch der Kasten im ersten Buch Mose schwamm auf dem Wasser. Und auch der Kasten im ersten Buch Mose wurde mit Pech und Asphalt bestrichen, um wasserdicht zu sein. Auch in dem Kasten im ersten Buch Mose überlebten Menschen. Der Kasten, von dem ich spreche, ist die Arche Noah. Und obwohl der Kasten im ersten Buch Mose hunderte Male größer war als der Kasten hier, wird eben das gleiche Wort verwendet. Ja, die Botschaft der Arche im ersten Buch Mose ist, Gott rettet Menschen in dieser Kiste durch oder aus dem Wasser. Eigentlich ist das Wasser gefährlich und bringt den Tod, aber Gott rettet die Menschen, die in dem Kasten sind. Und hier rettet er wieder einen Menschen in einem Kasten. Das ist eine Fußspur Gottes, ohne dass er selbst auftaucht. Und es gibt weitere Fußspuren Gottes hier am Anfang des Kapitels. Schaut mal in den letzten Vers des ersten Kapitels. Da befiehlt Pharao, alle erstgeborenen Jungen zu töten. Ja, das ist das, woran man sich gut erinnern kann. Aber sein Befehl hat einen zweiten Teil. Und dieser zweite Teil lautet, aber alle Töchter lasst leben. Irgendwo macht das auch Sinn. Ja, Pharao hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, Frauen alleine können sich nicht vermehren, also reicht, wenn ich ein Geschlecht auslösche. Wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, Frauen können mir im Krieg nicht gefährlich werden. Kurz gesagt, Frauen sind für mich eigentlich unwichtig und schwach, kann man also leben lassen. Und was tut Gott? Es scheint fast so, als würde er sagen, mein lieber Pharao, du hältst Frauen für schwach? Du glaubst, Töchter könnten dir nichts tun? Dann guck mal mir bei meiner Rettungsmission zu. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass hier in Kapitel 2, wo Gott jetzt seine Rettungsmission beginnt, 4 Töchter auftauchen. Ja, das geht schon in Vers 1 los. Dort steht, es heiratete ein Mann aus dem Stamm Levi eine Tochter Levis. Das ist eine komische Formulierung. Man könnte ja sowas erwarten wie ein Mann, der Nachkomme von Levi war, heiratete eine Frau aus demselben Stamm. Oder irgendwie so. Aber ganz bewusst nennt der Heilige Geist sie hier eine Tochter Levis. Ja, und dann bewacht deren Tochter den Kasten im Nil und redet mit der Tochter des Pharao und fällt die ganze Rettung ein. Ja, und als drittes taucht dann die Tochter des Pharao auf. Sie ist eine Tochter und dann ist sie auch noch die Tochter des Pharao. Und ausgerechnet sie rettet das Neugeborene, durch das Gott später den Pharao zu Fall bringen wird. Ironischer geht's gar nicht. Und später in der Geschichte taucht noch eine vierte Tochter auf, Zipora, die Tochter des Reguel oder des Jethro, die später dann Moses Frau wird. Gott spricht nicht. Gott tötet den Pharao auch nicht. Aber er handelt und er hinterlässt seine Fußspuren. Fast so scheint es, es scheint fast so, als würde er sich über den Pharao lustig machen. Pharao, du glaubst, Töchter könnten dir nichts? Dann zeige ich dir mal, was ich mit Töchtern so alles bewirken kann. Gott beginnt seine Rettungsmission, weil er es durch einen Bund versprochen hat. Und die gute Nachricht ist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann stehst du im selben Bund wie das Volk Israel. Paulus erklärt zum Beispiel im Galaterbrief, dass dir Abrahams Verheißungen gelten, wenn du an Jesus Christus glaubst. Auch wir müssen, wie das Volk Israel, durch harte Phasen, durch harte Zeiten in unserem Leben gehen. Zeiten, in denen wir vielleicht bezweifeln, ist Gott eigentlich da? Phasen, in denen wir sein Handeln nicht sehen können. Und wir fragen uns auch, Gott, wo bist du? Und Gott sagt mit dieser Geschichte nicht nur zu seinem Volk damals, sondern auch zu uns heute: Ich bin da. Nicht immer so, wie ihr das gerne hättet. Aber ich bin da und ich kümmere mich um euch. Zurück zu unserem Neugeborenen. Nachdem es nicht mehr gestillt werden musste, kam es an den Hof des Pharao. Und es wurde der Adoptivsohn der Tochter des Pharao. Und sie nannte ihn Mose. Und Mose bedeutet der Herausgezogene. Ja, also der, der aus dem Nil herausgezogen wurde. Es kann aber auch bedeuten, der, der auszieht. Und das ist es ja, was er im Lauf des Buchs wird. Er wird der, der aus Ägypten auszieht. Am Hof des Pharao wächst er auf. Und während seine Landsleute schuften müssen, geschlagen wurden und Angst um ihre Neugeborenen hatten, lebt er in Saus und Braus. Statt Hunger hat er Essen im Überfluss, statt in der Sonne bei über 40 Grad im Schatten Ziegel brennen, durfte er in kühlen Zimmern die Weisheit der Ägypter lernen. Was ein Leben. Und Jahre gingen so ins Land. Das heißt in Vers 14, als Mose erwachsen geworden war. Und Stephanus in der Apostelgeschichte sagt uns, dass Mose zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre lang alt war. Ja, 40 Jahre waren ins Land gegangen. 40 Jahre Babys verstecken, Babys verlieren. 40 Jahre Zwangsarbeit, Blut, Schweiß, Erschöpfung, Unterdrückung. 40 Jahre und weiterhin die Frage, wo ist Gott? Gottes Mühlen mahlen langsam. Aber gerade weil sie langsam mahlen, gibt es Gefahren für uns. Gefahren, wenn Gott nicht da zu sein scheint. Wenn er nicht einzugreifen scheint. Ja, als Mensch kann man eine gewisse Zeit den Druck aushalten. Aber irgendwann besteht die Gefahr, dass man aufgibt oder dass man sich innerlich gehen lässt. Mein zweiter Punkt, Gott rettet, deswegen gib nicht auf. Ich glaube, es gibt unter anderem zwei Gefahren, die bestehen, wenn uns irgendetwas in unserem Leben das Leben schwer macht und Gott nicht einzugreifen scheint. Die eine Gefahr ist, dass wir uns einfach dieser Welt anpassen. Dass wir dem Druck nachgeben. Wir denken dann sowas wie, ja, Gott interessiert sich nicht so richtig für mich. Also höre ich mich auch auf, für ihn zu interessieren. Gott hat versprochen, mich zu segnen, aber scheinbar geht es den Menschen, die sich nicht für Gott interessieren, viel besser als mir. Also, was soll's? Warum kehre ich Gott nicht einfach den Rücken zu? Ich glaube, in der Gefahr stand Mose. Er hatte am Palast alles, was er sich wünschen konnte. Ja, als Ägypter war das Leben doch so schön und so einfach. Vor allem, wenn man es mit dem verglich, was ihn erwartet hätte, wenn er als Israelit aufgewachsen wäre. Und ich weiß nicht, ob er sich nicht vielleicht öfter die Frage gestellt hat, was wäre eigentlich, wenn ich einfach vergesse, Israelit zu sein? Was, wenn ich einfach vergesse, dass ich zu Gottes Volk gehöre und einfach Ägypter werde? Gott hinter mir lasse. Ja, Mose, müsst ihr euch vorstellen, hatte über Jahre nur Ägyptisch geredet. Nur Ägypter gesehen, nur ägyptische Bücher gelesen, nur ägyptische Religion beobachtet. Warum eigentlich nicht einfach meinen Opa, den Pharao, als Gott verehren? Warum nicht? Ja, der Druck auf Mose muss unglaublich gewesen sein. Aber was tut er? Schaut mal rein, Vers 11, zweite Hälfte. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Und in diesem Vers sind zwei Dinge sehr interessant. Wir lesen hier zweimal, dass Mose sah. Und gerade in diesem Kapitel bedeutet sehen mehr als einfach nur mit Augen wahrnehmen, da ist irgendwas. Es bedeutet ganz bewusst, jemanden ins Auge zu fassen und ihn zu lieben. Ja, wir hatten das schon bei Gott gesehen. Wenn ihr mal guckt, der letzte Vers, Vers 25, dort steht, und Gott sah auf die Kinder Israels. Das heißt nicht einfach, dass er gesehen hat, die gibt's, sondern zweiter Teil von Vers 25, und Gott nahm sich ihrer an. Und dann die Tochter des Pharao. In Vers 6, sie sah das Kind im Kästchen und erbarmte sich. Und jetzt das Gleiche bei Mose. Er geht raus, er sieht seine Brüder und in seinem Herzen kommt dieses Gefühl, das sind meine Brüder und ich muss mich über sie erbarmen, ich muss irgendwas tun. Mose sieht. Und das Zweite, was hier interessant ist in Vers 11, ist das Wort Brüder. Zweimal taucht es auf, das heißt, es wird richtig betont. Mose sah seine Brüder. Wer sind die Brüder von Mose? Ja, nicht die anderen Kinder der Tochter des Pharao, nicht die Ägypter, sondern die Israeliten. Das bedeutete, Mose wusste auch nach 40 Jahren Erziehung im ägyptischen Palast, nach 40 Jahren als Ägypter, wer seine Brüder sind. Mose wusste, wohin er gehörte. Er wusste, wer sein Gott ist, wer sein Volk ist, wer seine Brüder sind. Und das ist erstaunlich. Es hätte nämlich so viel einfacher für ihn sein können. Er hätte nur Ägypter werden müssen. Aber das kam für Mose nicht in Frage. Anstatt die Gelegenheit zu ergreifen, von dem unterdrückten Volk und seinem scheinbar machtlosen Sohn, Gott einfach Abschied zu nehmen, weiß Mose immer noch, wohin er gehört. Er gibt nicht auf. Und wie sehr er sich seinem eigenen Volk verbunden fühlt, das wird deutlich an dem, was danach passiert. Mose tötet einen ägyptischen Aufseher, der einen Israeliten schlug. Und es wird aus der Erzählung nicht klar, ob er das in rasender Wut tat oder so in einer Art Notwehr, weil wenn er das nicht getan hätte, hätte der ägyptische Aufseher den Israeliten umgebracht. Interessant ist aber, dass Mose nie dafür kritisiert wird, dass er den Ägypter umgebracht hat. Nicht hier in 2. Mose 2, nicht in Apostelgeschichte 7 und auch nicht in Hebräer 11. In Hebräer 11 wird er stattdessen dafür gelobt, dass er sich auf die Seite des Israeliten geschlagen hat. Ich lese nochmal aus Hebräer 11, drei Verse. Dort heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Mose gab dem Druck nicht nach, sich einfach anzupassen und Gott den Rücken zuzukehren, obwohl Gott ja scheinbar über Jahre, über Jahrzehnte nicht eingriff. Und dann gibt es noch eine andere Gefahr, wenn es uns schlecht geht und sich über Zeit nichts zu ändern scheint. Und das ist die Gefahr, einfach aufzugeben. Sich einfach in sein Schicksal zu fügen. Tja, irgendwie gehöre ich zu Gott. Ja, und irgendwie hat er ja auch versprochen, mich zu segnen, aber er tut ja eh nichts. Ich gebe es auf. Nur einen Tag später, nachdem Mose den Ägypter umgebracht hat, passiert nämlich Folgendes. Verse 13 und 14. Am zweiten Tag ging Mose auch hinaus und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander. Und er sprach zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wird dich zum Obersten und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Das Problem ist nicht nur, dass Mose jetzt plötzlich feststellt, dass jeder Bescheid weiß, sondern das wirklich Schlimme ist, dass die Israeliten nicht dankbar dafür sind. Man hätte ja sowas erwarten können, wie dass sie sagen, danke Mose, endlich mal einer, der was gegen die Unterdrückung tut. Vielleicht kannst du uns ja helfen, du bist doch scheinbar entschlossen. Und außerdem, Mose, du hast doch voll die guten Verbindungen in den Palast des Pharao. Aber nichts passiert. Stattdessen wird Mose von seinen eigenen Landsleuten runtergemacht. Stephanus kritisiert das in Apostelgeschichte 7. Er sagte dort, als Mose aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er ein Unrecht leiden sah, wehrte er es ab und schaffte dem Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden es nicht. Ich glaube, es gibt zwei Gefahren, wenn wir leiden und sich nichts zu ändern scheint. Die eine Gefahr ist, sich der Welt anzupassen, Gott den Rücken zuzukehren und zu sagen, ohne Gott ist das Leben doch wesentlich einfacher, weil man so von Gott enttäuscht ist. Und Mose zeigt uns hier, es geht trotz 40 Jahre gottloser Erziehung anders. Und die zweite Gefahr ist, ach, hat doch eh keinen Sinn mehr. Dann ist es halt so, Gott wird sowieso nichts an meiner Situation ändern. Und mit dieser Einstellung zeigen uns die Israeliten, wie man nicht auf Leid reagieren sollte. Und was sollten wir stattdessen tun? Gerade dann, wenn Gott weit weg zu sein scheint und in unser Leben nicht einzugreifen scheint. Die Antwort ist durchhalten. Halte durch im Vertrauen auf den Gott, dessen Mühlen tatsächlich manchmal sehr, sehr langsam mahlen, die aber immer mahlen. Zurück zu Mose. Mose hatte nicht nur ein Problem mit seinen Landsleuten, die ihn nicht verstanden, sondern auch mit seinem Adoptivopa, dem Pharao. Der will ihn nämlich jetzt auch noch töten. Und so muss Mose fliehen. Und seine Flucht bringt ihn auf die Sinai-Halbinsel, in die Gegend, wo ein Wüstenvolk lebte, was man damals die Midianiter nannte. Was passierte dort, als er bei den Midianitern war? Die Kurzversion geht so: Mose begegnet an einem Brunnen sieben Schwestern, die Wasser schöpfen wollen. Ein paar andere Hirten wollen sie vertreiben, aber Mose verteidigt die Schwestern. Und für seine Heldentat wird er zum Vater der sieben eingeladen. Der lässt ihn in seinem Haus übernachten und macht ihn schließlich zu seinem Schwiegersohn. Mose heiratet Zipora, eine seiner sieben Töchter. Was für ein Bruch. Wenn man die Geschichte das erste Mal liest, dann denkt man sich vermutlich, zunächst, warum lässt Gott diese Unterdrückung durch die Ägypter zu? Und dann liest man hier in Kapitel 2 die Geschichte von Mose und denkt sich, boah, ist er im Palast des Pharao. Und er steigt auf und vielleicht wird er jetzt sowas Ähnliches wie Josef damals, so der zweite Mann im Staat. Und er wird dann dafür sorgen, dass das Volk Gottes nicht länger unterdrückt wird. Und dann sowas. Vom Prinzen zum Schafhirten in der Wüste. Vom Hoffnungsträger der ganzen Geschichte zum Deppen der Geschichte. Was ist mit Gottes Rettungsplan? Dieser Rettungsplan nimmt gerade einen Umweg. Mein dritter Punkt, Gott rettet, auch wenn er dabei Umwege nimmt. Mose ist jetzt bei den Midianitern. Statt im Palast lebt er in Zelten und er kann erstmal nichts mehr ausrichten. Dann erlebt er diese Geschichte mit dem Brunnen und einer Gruppe Frauen, mit bösen Hirten, einem netten Vater und einer Hochzeit. Wenn ihr euch gut in der Bibel auskennt, dann habt ihr wahrscheinlich gestutzt. Die Geschichte kenne ich doch irgendwoher. Und tatsächlich gibt es im ersten Buch Mose zwei ganz ähnliche Geschichten. Die eine erlebt Abrahams Knecht Eliezer, als er für Isaak eine Frau suchen soll. Und die andere erlebt Jakob, als er auf der Flucht vor Esau war. Wenn ihr es nachlesen wollt, ist 1. Mose 24 und 1. Mose 29. Und jetzt könnten wir uns fragen, warum berichtet die Bibel dreimal ganz ähnliche Geschichten? Ja, und wenn die Bibel erfunden wäre, könnte man sagen, ist echt schlechter Stil. Ja, Mose, als du dir die Geschichten ausgedacht hast, also dreimal dieselbe Geschichte erzählen, ist echt ein bisschen langweilig. Aber die Bibel ist nicht erfunden. Und Gott möchte uns auch nicht damit langweilen. Er möchte uns vielmehr durch die Brunnengeschichte eine Sache deutlich machen. Die Flucht von Mose nach Midian, auch die gehört zu meinem Plan. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ich habe alles unter Kontrolle. Und wieder einmal hinterlässt Gott seinen Fußabdruck. Ja, und er sagt, das Gleiche, was Isaak und Jakob damals an diesem Brunnen erlebt haben, das erlebt jetzt Mose. Und damit mache ich deutlich, ich bin derselbe Gott für Mose hier in der Wüste, hier auf seiner Flucht in Midian, der ich schon Jahrhunderte zuvor für Abraham, für Isaak und für Jakob gewesen bin. Und damals habe ich meine Leute nicht verlassen. Und das werde ich auch jetzt nicht tun. Und doch steckt der ganze Rettungsplan, zumindest aus menschlicher Perspektive, irgendwie in einer Sackgasse. Und das wird deutlich an dem Sohn, den Mose und Zipporah bekommen. Vers 22 lesen wir, dass er ihnen den Namen Gersom gibt. Und das bedeutet ein Fremder dort. Ja, und er begründet das auch. Er sagt, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Mose war Zeit seines Lebens immer ein Fremder. Am Hof des Pharaos gehört er nie so richtig dazu, weil er Israelit war und das auch sein wollte. Dann ist er zu den Israeliten, seinen Landsleuten, die wollten ihn aber auch nicht haben. Und jetzt lebte er zwar in Frieden bei den Midianitern, aber richtig zu Hause war er da in der Wüste auch nicht. Und wie ging es im fernen Ägypten weiter? Vers 23. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und sie schrien. Der Pharao stirbt. Es kommt ein neuer Pharao. Und das ganze Elend geht nahtlos weiter. Ist euch aufgefallen, dass die Pharaonen im ganzen zweiten Buch Mose, zumindest in diesen ersten beiden Kapiteln, nie einen Namen haben? Wir haben es mit mindestens zweien zu tun, vielleicht sogar mit dreien, wir wissen es nicht genau. Aber im Grunde sind sie alle gleich, ja, fast austauschbar. Und Gott sieht das Elend seines Volkes und erbarmt sich. Das lesen wir ganz am Ende des Kapitels. Und dazu beruft er Mose als den Retter für sein Volk. Aber 40 Jahre lang lebt Mose in Midian, weit weg von Ägypten, weit weg von der Unterdrückung, weit weg von seinen Landsleuten. Ja, und gegen Ende seiner Zeit dort in Midian sind 80 Jahre vergangen. Ist Mose 80 Jahre alt? Sind 80 Jahre vergangen, seit er in diesem Kasten im Nil war. 80 Jahre lang bereitet Gott seinen Retter und die Rettung vor, ohne dass sich irgendwas für sein Volk ändert. Gott schickt seinen Retter. Das sehen wir in Kapitel 2. Ja, Mose, der Retter, ist die vierte Hauptperson des Buches, neben dem Volk, dem Pharao und Gott. Die drei Hauptpersonen aus Kapitel 1. Aber der Retter muss ja einen Umweg gehen. Und mit dem Retter macht auch der Rettungsplan einen Umweg. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen. Und da stellt sich die Frage, warum schickt Gott überhaupt einen Retter? Einen Menschen als Retter? Wie gesagt, warum schickt er nicht einfach Feuer vom Himmel und lässt den Pharao verbrennen? Oder kommt mit seinem kleinen Finger aus dem Himmel und zerquetscht den Pharao einfach? Und natürlich kenne ich Gottes Gründe nicht im Einzelnen. Aber ein Grund ist, dass Gott es liebt, durch Retter zu retten. Mose ist nicht der Einzige. Wir finden im ganzen Alten Testament welche. Josua, die Richter wie Gideon oder Simson, David, der Gottes Volk gegen Goliath rettete. Mein vierter Punkt, Gott rettet, indem er einen Retter schickt. Gott scheint es zu lieben, sein Volk, nicht direkt, sondern durch einen Retter zu retten. Warum? Und ich glaube, ein Grund, vielleicht sogar der wichtigste Grund ist, dass Gott sein Volk vorbereiten wollte. Alle Retter, von denen wir im Alten Testament lesen, sind nicht nur dazu da, um zu retten, sondern sie sind auch dazu da, um auf den einen, den wahren Retter, hinzuweisen. Von Anfang an, schon vor Grundlegung der Welt, hatte Gott beschlossen, seinen eigenen Sohn als Retter in diese Welt zu schicken. Und damit sein Volk weiß, was so ein Retter überhaupt ist, gab es im Alten Testament viele verschiedene Retter, die alle die Aufgabe hatten, auf den einen, den richtigen Retter, hinzuweisen. Und wenn man genau hinschaut, dann fallen viele Parallelen hier in Kapitel 2 auf zwischen Mose, dem Retter, und Jesus, dem Retter. Zum Beispiel waren beide Söhne bzw. Enkel eines Königs und wurden später zu Fremdlingen. Mose in Midian und Jesus hier in dieser Welt. Jesus sagte einmal über sich selbst, als er hier auf dieser Erde war, um uns zu retten: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen, also ich selbst, hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Oder eine andere Parallele: Beide, Mose und Jesus, hatten eine sehr turbulente Kindheit, weil es einen König gab, der befohlen hat, alle kleinen Kinder zu töten. Und beide überlebten nur durch ein Wunder diesen Massentötungsbefehl. Noch eine dritte Parallele: Beide kamen zu ihrem eigenen Volk, zu ihren eigenen Landsleuten und wurden von ihnen abgelehnt. Mose hier von denen, denen er helfen wollte, und Johannes schreibt über Jesus: Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und später schlugen sie ihn dann sogar an ein Kreuz. Und wenn wir uns in den nächsten Wochen und Monaten anschauen, wie Gott sein Volk durch den Retter Mose aus der Sklaverei in Ägypten rettet, dann ist es nicht nur eine alte Geschichte, die lange her ist. Es ist auch ein Bild dafür, wie unser großer Retter Jesus Christus uns aus der Sklaverei der Sünde und schlussendlich auch aus dem Leid unseres Lebens errettet. Und die Botschaft für heute Morgen ist: Dabei geht er nicht immer gerade Wege. Bevor er wirklich mit Mose loslegte, musste der erstmal 80 Jahre alt werden. Er geht Umwege, er hält sich nicht an unsere Zeitvorstellungen, er hat seine eigenen. Und deswegen ist dein Auftrag für heute Morgen, nicht aufzugeben. Gib nicht auf, indem du einfach dem gottlosen Denken und Handeln deiner Umgebung dich anpasst. Gib nicht auf, indem du resignierst und aufhörst, Hilfe von Gott zu warten. Gib nicht auf, sondern vertrau dem, der nicht nur sein Volk vor über 3000 Jahren durch den Retter Mose aus Ägypten geführt hat, sondern dem, der seinen einzigen Sohn für dich hat töten lassen, um dich zu retten. Amen.